Drei Benimmregeln für den Alltag aus Gottes Knigge, so heißt der Titel meiner Botschaft. Und vielleicht habt ihr schon mal was von der Knigge gehört. Die Knigge ist die Bezeichnung für ein Buch mit dem Titel über den Umgang mit dem Menschen von dem Schriftsteller Adolf Freiherr Knigge. Und in dem Buch werden gute Umgangsformen beschrieben im Alltag, wie man sich im Alltag in der Gesellschaft zu benehmen hat. Und dann steht da sowas drin, wie beispielsweise, dass man ins Taschentuch niest und nicht in den Raum, dass man erstmal die Frau begrüßt und dann den Mann. Und auch diese Regeln, die werden auch bis heute noch angewandt und auch noch aktualisiert. Es gibt sogar jetzt auch Apps dazu. Und das sind sehr gute und wichtige Verhaltensregeln. Aber in der Botschaft heute soll es nicht um Regeln aus dem Buch von dem Herrn Knigge gehen, sondern aus dem Wort Gottes. Und nichts gegen den Herrn Knigge, aber diese Regeln sind viel wichtiger. Wie sollen wir uns verhalten im Alltag als Christ? Und wir werden uns heute einen Text anschauen, der sehr praktisch ist, der sehr einfach ist. Es sind nur wenige Verse, aber diese Verse haben es in sich. Es ist nicht einfach, die Sachen umzusetzen. Und ich glaube, das ist teilweise auch die größere Herausforderung, dass man bestimmte Themen, die wir aus dem Wort Gottes hören, anwenden, anstelle von, dass wir komplexe Texte auslegen können oder verstehen. Das ist sehr gut, aber die praktische Anwendung, das ist sehr, sehr wichtig. Es geht heute um einen Text aus dem Epheserbrief. Ich lese den einmal, Kapitel 4, Vers 31 bis 32. Epheser Kapitel 4, 31 bis 32. Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Verleumdung sei fern von euch, ebenso wie alle Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Die beiden Verse, die wir gelesen haben, fassen das zusammen, was ab Vers 25 mit einem Darum eingeleitet wird. Es geht hier um eine Art ein praktisches Leben, wie ein neuer Christ sich zu verhalten hat. Und auch um die zwischenmenschlichen Beziehungen, wie soll man miteinander umgehen. Und ich will aus diesem Text, aus diesen zwei Versen, die wir gelesen haben, drei praktische Benimmregeln für den Alltag heute einmal anschauen. Das erste ist, Bitterkeit hat in deinem Leben nichts verloren. Wutausbrüche und Geschrei sind unangebracht. Und das dritte ist, es wird nicht verleumdet oder gelästert. Kommen wir zur ersten Benimmregel. Bitterkeit hat in deinem Leben nichts verloren. In der NGÜ steht hier auch, Bitterkeit hat im Leben nichts verloren. Wir haben jetzt gelesen, Bitterkeit sei fern von euch. Und als erstes wird auch dieses Stichwort Bitterkeit genannt. Bitterkeit kennt man auch unter schwelenden Ärger oder auch verhärteter Gefühle. Und im Colwer Bibellexikon wird das wie folgt definiert, das will ich einmal zitieren. Bitterkeit ist eine Charaktereigenschaft, eine unfreundliche Gesinnung, verbunden mit der Bereitwilligkeit, andere zu kränken und ihnen zu schaden. Es kann auch eine Klage, ein Weinen bedeuten, sofern das Herz davon schmerzlich angegriffen wird. Aus dem Kontext heraus denke ich, dass es hier in erster Linie um die Bitterkeit aufgrund von Verletzungen in zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Denn es gibt auch noch eine andere Bitterkeit aufgrund von Leid im Leben, das man erfahren hat. Wir kennen das von Naomi aus der Bibel. Die hat sich auch deshalb Mara, die Bittere, genannt. Aber der Zeit wegen und auch des Textes wegen will ich mehr auf die Bitterkeit zwischen Menschen eingehen. Man fragt sich, warum hat der Autor das hier so explizit aufgeführt? Das ist ja ein Text an Christen. Warum muss ein Christ das wissen? Haben wir was mit Bitterkeit zu tun? Warum ist das wichtig für unseren Alltag? Und ich denke, es gibt mehrere Gründe dafür. Das eine ist, dass Bitterkeit sehr, sehr gefährlich ist, dass es wirklich großen Schaden anrichten kann. Das zweite ist, dass es oft erstmal unsichtbar bleibt. Und das dritte, dass wir als Christen leider nicht davor verschont bleiben und es gibt nicht wenige, die da schwer mit zu kämpfen haben. Und bestimmt kennst du mindestens einen Menschen aus deinem Umfeld, der verbittert ist. Und solche Menschen sind sehr negative Menschen. Sie fühlen sich oft ungerecht behandelt von Gott, von der Welt, von dem Umfeld. Sie hegen und pflegen ihr Selbstmitleid. Und übrigens steckt in dem Wort Selbstmitleid das Wort Selbst drin. Das ist ein Egoismus. Verbitterung, das hat nichts oder Selbstmitleid, das hat nichts mit einer blöden Angewohnheit zu tun oder einem Charakterzug. Das ist Egoismus, den andere zu spüren bekommen. Und der Umgang mit solchen Menschen ist sehr anstrengend, weil sie sich immer wieder über alle möglichen Themen beschweren, und ihre Enttäuschung damit verarbeiten, dass sie andere auch attackieren teilweise. Und mit der Zeit ist das so, wenn es wirklich schlimm mit der Verbitterung geworden ist, dass solche Menschen gemieden werden. Der Umgang ist anstrengend. Die Leute kommen immer mehr in eine Art Isolation. Und das führt zu einer Trotzreaktion bei den Verbitterten, weil es bestätigt genau das, was sie selber jetzt bekommen. Auf einmal will keiner was mit mehr denen zu tun haben. Und dann geht das wie eine Abwärtsspirale runter, dass man denkt, ja, keiner will was mit mir zu tun haben. Und Selbstmitleid wird immer weiter genährt. Und das Schlimme ist, selbst wenn du diese Menschen darauf ansprichst, oft reden sie nie wieder mit dir. Sie umgeben sich gerne mit Menschen, die nur die sie wirklich verstehen, die sie nicht angreifen. Und es ist schwer, mit solchen Menschen zu arbeiten. Und sie lassen es auch oft nicht zu. Man fragt sich dann, wie kann es so weit kommen, auch bei Christen, wie kann es so weit kommen, dass man verbittert wird? Oft ist es so, dass man emotional im Leben einmal verwundet wurde. Es können Verletzungen sein, man wurde vielleicht enttäuscht, vielleicht wurde auch das Vertrauen missbraucht, man wurde gedemütigt, vielleicht gab es auch viel Streit im Leben. Und man muss einfach sagen, am Anfang der Bitterkeit steht immer Zorn, Beleidigung oder Enttäuschung. Und über Zorn werden wir gleich nochmal sprechen. Allgemein ist es so, dass diese Menschen einfach emotional verwundet wurden und sie leiden daran. Und das ist ja auch ganz normal. Wenn dein Vertrauen missbraucht wurde, dann leidest du. Das Problem bei diesen Menschen ist, es gab nie eine Heilung. Dieser Schmerz wurde nie verarbeitet, immer wieder aufgekratzt, immer wieder gab es negative Gedanken über die Situation, über die Person, die es einem angetan hat. Und man hat es gar nicht zugelassen, diesen Schmerz zu heilen, und eine Art Krebsgeschwür der Bitterkeit hat sich hineingefressen. In der Bibel finden wir auch das Bild einer bitteren Wurzel in Hebräer 12, Vers 15. Und jede Wurzel hat irgendwann ihren Anfang. Zu Beginn ist sie noch schwach und klein, vielleicht auch erstmal unsichtbar. Und wenn sie nicht ausgemerzt wird, wächst sie weiter und es wird immer schwerer, diese Wurzel zu entfernen. Und es kann zu einer tödlichen Bitterkeit werden. Beziehungen können zerstört werden, Ehen, auch in Gemeinden, ganze Gemeinde, lokale Gemeinden können auseinandergehen durch Bitterkeit. Und erst wenn sie dann an die Oberfläche kommen, bei vielen Menschen, die eigentlich schon Bitterkeit in sich tragen, sind schon viele Narben entstanden, auch bei anderen Menschen. Und man denkt sich, das ist doch ganz komisch, man wird selbst ungerecht behandelt und ist tatsächlich selber ungerecht zu anderen. In einem Zitat heißt es, was ich sehr gut fand: Bitterkeit ist so, als ob man selbst Gift trinkt und erwartet, dass eine andere Person dadurch stirbt. Bitterkeit wird hier mit Gift verglichen, aber es ist noch viel mehr, es ist eine Sünde. Und ich will das hier immer so klar sagen, was auch vielleicht hart klingt, aber hier steht ganz klar, und das habe ich mir nicht ausgedacht, Bitterkeit hat im Leben eines Christen nichts zu suchen. Wir sollen uns fern davon halten. Und egal wie man behandelt worden ist, ist Bitterkeit nicht gerechtfertigt. Und lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, prüf dich einmal selbst. Kann es vielleicht sein, dass du vielleicht auch nur eine kleine Wurzel Bitterkeit in dir selbst trägst? Vielleicht lebst du nicht in Isolation, du hast vielleicht auch noch Freunde. Aber vielleicht gibt es etwas im Verborgenen, was du dir vielleicht auch nicht selbst eingestehen willst. Und ich will dich einfach bitten, schließ das heute nicht aus, dass du vielleicht auch eine kleine Wurzel der Verbitterung hast. Denn wenn du in Isolation lebst und so weiter, dann ist es schon fast zu spät. Und prüf dich einfach, wenn du über andere Menschen nachdenkst, hast du da negative Gedanken? Gibt es ein kränkendes Ereignis, über das du immer wieder nachdenkst, über eine bestimmte Person? Kann es auch sein, wenn du an Personen denkst, dass du wütend wirst oder zornig? Oder dass du dich von bestimmten Personen immer weiter distanzierst? Vielleicht sogar aus der Gemeinde, vielleicht aus dem nahen Umfeld. Und wenn du bestimmte Fragen hier mit Ja beantworten musst, dann begib dich in eine Wurzelbehandlung Gottes. Und reiß diese Wurzel radikal und so schnell es geht heraus. Mit allen Wurzelsträngen, bevor noch Bäume oder irgendwelche Wälder daraus wachsen. Jetzt stellt sich die Frage, wie bekomme ich denn so eine Bitterkeit weg? Diese Frage will ich auch gern beantworten. Wir haben den Vers 32 gelesen. Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn du nicht vergibst, dann wirst du unausweichlich bitter werden. Wahre Vergebung heißt, dem anderen nicht mehr in Gedanken oder auch wirklich real das Unrecht vorzuhalten, sondern es heißt, du hast Frieden mit der Person, du hast Frieden mit dem, was passiert ist. Und wenn du das trotzdem jemand anders dieses Unrecht vorhältst, dann ist das Schlimme, dass diese Bitterkeit wachsen kann und dass du sogar deine eigene Vergebung aufs Spiel setzt. Denn Christen müssen vergeben und das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wir können das in Matthäus Kapitel 6, 14 bis 15 lesen. Denn sonst wird ihnen auch nicht vergeben werden. Es ist also nicht eine Möglichkeit zu vergeben, sondern eine Pflicht für einen Christen. Es ist keine Entscheidung, die du dann tust, wenn du dich danach fühlst, sondern du musst hier aktiv werden. In unserem Vers hier haben wir auch gelesen, vergebt, das ist in einer aktiven Form. Das heißt, du musst aktiv auf andere zugehen. Und es ist auch nicht so, dass du nur vergeben musst, wenn der andere sich in aller höflichen Form bei dir entschuldigt hat. Das steht hier nicht. Es steht vergebt, denn euch wurde auch vergeben. Egal, was der andere tut, das ist seine und Gottes Sache. Du hast zu vergeben. Hans-Peter Reuer sagte mal, das Problem in unseren Gemeinden ist, dass viel von Vergebung geredet wird, aber wenig praktiziert. Deswegen lasst uns praktisch werden, lasst uns die Wurzeln der Bitterkeit kappen. Und jeder, der mal so eine Baumwurzel ausgegraben hat, weiß, dass du musst die Wurzeln kappen, damit du dieses Teil da rauskriegst, sonst schaffst du es einfach nicht. Und jeder weiß auch, dass es schwer ist, eine Wurzel zu entfernen. Und genauso werden wir auch Gottes Hilfe benötigen, um Verbitterung zu entfernen. Vielleicht werden wir auch Hilfe von anderen Menschen benötigen. Deswegen, wir können Gott um Weisheit, um Hilfe bitten. Und ich denke, dass dann aus etwas Bitterem etwas Süßes werden kann. Mit Gott kann es gelingen. Kommen wir zur zweiten Verhaltensregel. Wutausbrüche und Geschrei sind unangebracht. Bevor ich zu dieser Benimmregel etwas sage, will ich mal eine kurze Begebenheit erzählen. Ich war letztens im Markhof im Getränkeladen und da war so ein Vater mit seiner Tochter. Und der Vater war so Mitte 50 und die Tochter so circa 20. Und die hatten echt einen vollen Wagen, also voller Kisten. Und die sahen irgendwie voll gestresst aus. Die hatten wohl irgendwas vor, weiß nicht, eine Hochzeit, Geburtstag oder sowas. Und die Tochter, die hatte wohl die Aufgabe bekommen, die Getränke auszuwählen. Und dann stellt sie die Frage in einem ganz normalen Ton: Papa, ich weiß nicht, was ich noch nehmen soll. Und dann ist der Vater auf einmal ausgerastet im Getränkeladen, hat sie vor allem angeschrien: Du hattest die Aufgabe, die Getränke auszuwählen, dann mach das jetzt auch gefällig, sonst lassen wir es hier ganz gleich sein. Und ich war erst mal so baff, das war so eine unangenehme Situation. Gut, dass der hat sich danach wieder ein bisschen beruhigt, der hat immer noch ein bisschen weiter gestänkert, aber sonst hätte man vielleicht irgendwann eingreifen müssen. Aber das war so unangenehm und ich dachte so, meine Güte, muss man deswegen gleich ausrasten? Nur weil sie nicht weiß, welche Getränke sie noch nehmen soll? Und wir kennen solche Menschen, die fahren so schnell aus der Haut, die explodieren gleich. Und ja, solche Menschen haben meistens ein Problem, das viel tiefer sitzt. Der Zorn ist meistens nur ein Symptom für das, was schon in ihnen steckt. Vielleicht sogar auch eine Verbitterung. Und wir haben hier gehört, ein Christ soll nicht zu solchen Menschen gehören. In unserem Text steht, Grimm, Zorn und Geschrei sei fern von euch. Grimm ist übrigens ein altdeutsches Wort für verbissene Wut oder heftigen Zorn. Manchmal wird übersetzt mit einfach nur Wut, aber das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil Zorn ist ja auch teilweise menschlich, aber hier geht es um unangebrachten Zorn, um unangebrachte Wut. Und vielleicht gehörst du nicht zu solchen Wutmenschen wie dem Mann aus dem Getränkeladen. Aber, und du hast jetzt auch vielleicht schön gefrühstückt, du bist hier voll relaxed. An Zorn kannst du gar nicht denken. Aber wenn man darüber nachdenkt, gibt es ja doch Situationen im Alltag, wo man richtig wütend werden kann. Zum Beispiel bei scharfer Kritik, vielleicht von einem aus der Gemeinde oder sogar vom Ehepartner, da ist man ja sehr sensibel. Oder Aggression beim Autofahren, dieses Phänomen kennt auch jeder. Der Autofahrer vor einem kann nicht fahren, der muss von der Straße. Vielleicht sind wir auch schon richtig wütend geworden, wenn andere falsche Gerüchte über einen verbreitet haben. Oder andere haben über dich gelästert. Über das Thema sprechen wir auch gleich noch. Aber allgemein ist Zorn eine menschliche Emotion und es kann auch sein, dass Zorn sogar hier und da berechtigt ist, vielleicht auch manchmal notwendig. Aber es geht hier, wie gesagt, um unangebrachten Zorn. Und grundsätzlich ist es schon so, dass wir als Christen uns fernhalten sollen vom Zorn, dass wir, wie es in Jakobus 1, Vers 19 steht, langsam zum Zorn sind. Das heißt, wir sollen viel Geduld haben, bis wir erst zornig werden. Ist auch ein Thema übrigens, an dem ich auch selbst zu knabbern habe. Weil das, warum sagt die Bibel das? Warum sollen wir uns von Zorn fernhalten? Das Problem ist, dass es im Zorn bist du in einem Temperament, das ist ein Bann einer Emotion, der dich hinreißen kann zu sündigen. Und oft ist es so, dass schlimme Dinge passieren im Zorn, die man später bereut, weil man sich einfach nicht mehr bremsen kann. Und eigentlich fühlt es sich doch richtig gut an, den Zorn so richtig abzubauen. Und dann ist wieder alles gut. Aber das Schlimme ist, oft passiert dabei was und es sind Folgen, vor der die Bibel uns warnt. Weil es einfach Verletzung und Zerstörung passiert. Und auch sowas kann auch zur Verbitterung führen. Und in einem wütenden Zustand die Ruhe zu bewahren, ist leichter gesagt als getan. Aber wir haben dieses Beispiel unseres Herrn Jesus Christus selbst. Er wurde auch zornig, aber hat dabei nicht gesündigt. Und selbst wenn du es schaffst, nicht zu sündigen in einem zornigen Zustand, dann musst du aber dazu sehen, dass deine Wut nicht in dir bleibt. Vers 26 will ich einmal noch dazu lesen, das ist drei Verse vorher. Zürnt ihr, so sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und ich finde das so genial, wie diese Verse zusammenpassen. Zum einen, wenn du dann doch wütend wirst, sollst du nicht sündigen. Und wenn du nicht gesündigt hast, dann musst du aber noch dazu sehen, dass das Ganze geklärt wird, dass alles, was passiert ist, bereinigt wird. Und man merkt einfach, wie genial diese Verse zusammenhängen mit der Verbitterung, mit dem Zorn und wie Paulus das zusammengefasst hat. Und lasst uns diese Verhaltensregel, auch was den Zorn angeht, was Beschimpfung angeht, was Geschrei angeht, zu Herzen nehmen. Dass wir so etwas in unserem christlichen Alltag nicht zulassen. Und versuch, wenn du dann doch wütend geworden bist, ruhig zu bleiben, nicht unüberlegt zu handeln, nicht zu sündigen. Und wenn etwas vorgefallen ist, dass man es aus dem Weg räumt, dass man das einfach klärt. Vielleicht kann es sein, dass du mit bestimmten Personen einfach sprechen musst, dass du einfach bestimmte Dinge klären musst. Wir kommen zur dritten Verhaltensregel. Es wird nicht verleumdet oder gelästert. Der Zeit wegen werde ich etwas kürzer darauf eingehen. In meiner Übersetzung steht, Verleumdung sei fern von euch. Verleumdung und verleumderisches Reden oder Lästern in anderen Übersetzungen muss man auch voneinander unterscheiden. Verleumdung ist, wenn man eine Unwahrheit ganz bewusst in die Welt setzt über jemand anderen, obwohl man weiß, dass es nicht wahr ist. Also Lügengeschichten verbreiten. Und das ist ziemlich übel, das wird von der Bibel scharf kritisiert, aber das ist sogar in unserem deutschen Gesetz verankert. Fand ich auch sehr interessant. Will ich auch mal kurz zitieren. Paragraph 187 Strafgesetzbuch. Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafen bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafen und wenn die Tat öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ist, mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe verfolgt. Also klare Ansage im deutschen Gesetzbuch und noch mehr in der Bibel, dass wir nichts mit Verleumdung zu tun haben sollen. Und ich denke, das sind auch krasse Fälle. Ich habe noch nicht oft gehört, dass in Gemeinden Leute im Gefängnis waren, weil sie verleumdet haben. Aber wo wir doch eher ein Problem haben, ist diese üble Nachrede, das Lästern über andere, hinter dem Rücken schlecht reden. Man geht ja oft nicht so weit, dass du jetzt bewusst Unwahrheiten über andere verbreitest, aber du sprichst doch oft negativ über andere. Und es ist schon fast zu einer Kultur geworden, so eine Tratsch- und Klatschkultur. Und teilweise beginnt die Lästerei ja schon, wenn der andere sich umdreht. Die Christen sind ja wenigstens kultiviert, die fangen erst beim Mittagstisch an zu lästern, nicht direkt in der Versammlung. Aber ich muss auch sagen, ich will mich hier auch es soll jetzt hier nicht abgehoben klingen, ich will mich auch nicht ausschließen. Bei der Vorbereitung habe ich oft gemerkt, wie schwer es einem fällt, wie man oft in bestimmten Gesprächen dahin tendiert, negativ über andere zu sprechen. Und da muss ich auch selber oft drüber nachdenken. Also beschäftigt euch mal mit dem Thema. Dieses Bewusstsein muss einfach da sein. Man ist sich oft gar nicht bewusst. Man macht es vielleicht auch nicht aktiv böse, aber das ist einfach Teil unserer Kultur geworden, negativ über andere zu sprechen. Es gibt auch Gespräche, die nicht immer falsch sind, aber es ist ein schmaler Grat, das zu unterscheiden. Man weiß ja eigentlich, dass man das nicht machen soll, aber es fällt einem doch so richtig schwer. Man muss bestimmte Neuigkeiten einfach loswerden. Und man fragt sich, warum ist das so? Warum hört man gerne Negatives von dem anderen? Und der Grund ist einfach, man fühlt sich dann selbst besser. Das Selbstwertgefühl wird gesteigert. Indem man den anderen klein macht, wird man selber größer. Und man stellt fest, so schlecht läuft mein Leben eigentlich doch gar nicht, wenn man über das Negative des anderen spricht. Also steckt auch hier der Egoismus hinter. Und es kann gravierende Folgen haben, wenn du über andere lästerst. Auch da kann Verbitterung entstehen. Zorn und Wut kann entstehen. Und deswegen sagt auch hier Paulus, das sei fern von euch. Und lasst uns das wirklich versuchen umzusetzen. An Klatsch nicht teilzunehmen. An solchen Gesprächen, solche Gespräche, wenn es möglich ist, zu unterbinden. Das ist nicht einfach. Du kannst schnell als Spießer abgestempelt werden. Aber es geht hier um dem Gehorsam zum Wort Gottes und uns einfach selber prüfen, wie wir über andere Menschen sprechen. Vers 29 will ich noch lesen. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es denen Gnade bringt, die es hören. Also stattdessen negativ über andere zu sprechen, lasst uns doch positiv sprechen. Lasst uns doch den anderen erbauen. Und immer wieder, wenn wir über etwas sprechen, dass es etwas Positives sein kann. Dass es den anderen einfach gut tut und ihn nicht erniedrigt. Ich fasse zusammen, wir haben von drei Benimmregeln gehört. Das eine war, Bitterkeit hat in deinem Leben nichts verloren. Wutausbrüche und Geschrei sind unangebracht. Und das dritte ist, es wird nicht verleumdet oder über andere gelästert. Lass uns einfach unseren Alltag prüfen, wie wir unterwegs sind. Und lass uns auch jede andere Form von Bosheit oder Gehässigkeit fern von uns bleiben. Das schreibt ja auch Paulus hier, ebenso wie alle Bosheit. Und ich denke, mit Gottes Hilfe können wir Alltagssieger werden. Wir können Herr über unsere Emotionen, über diese Temperamentsünden werden. Und wir müssen uns einfach ehrlich prüfen, ob wir vielleicht auch verbittert geworden sind, ob wir eine kleine Wurzel der Verbitterung haben, vielleicht ist sie auch schon groß. Lasst uns auch aktiv diese Vergebung leben, dass wir aktiv auf andere Menschen zugehen, dass wenn es Streit gab, wir das aus dem Weg räumen bis zum selben Abend. Und wenn notwendig, dann klär am besten sofort Dinge. Vielleicht kann es sein, dass du sogar heute noch jemanden anrufen musst oder hinfahren, weil es schon lange etwas gibt, was du klären musst, was in dir Verbitterung hervorruft. Und lasst uns auch besonders aufpassen, wie wir über unsere Mitmenschen, ganz besonders auch über die Gemeindemitglieder sprechen und uns von Lästergesprächen fernhalten. Und lass uns stattdessen gut über sie reden, bereit sein zu vergeben, freundlich zu dem anderen zu sein, so wie es in Vers 32 steht, und auch persönliches Unrecht zu übersehen. Lass uns einfach ein barmherziges, mitfühlendes Miteinander fördern. Amen. Wer beten möchte, kann das gerne tun. Ich werde das abschließen. Herr, vielen Dank für dein Wort, dass wir da so wunderbar Verhaltensregeln ja drin lesen können, Herr, dass wir für unseren praktischen Alltag wirklich Hinweise bekommen, um uns das Leben zu erleichtern, Herr, um Frieden auch zwischenmenschlich zu schenken, Herr. Und bitte ich, Herr, dass du uns Kraft schenkst, das praktisch umzusetzen, Herr. Hilf auch mir dabei, dass wir einfach lernen, ja, langsam zum Zorn zu werden, dass wir lernen, nicht über andere zu lästern, Herr, und dass wir auch Bitterkeit keinem Raum in unserem Leben geben. Schenk uns da Gelingen, bitte ich ganz besonders dafür. Amen.